Nachdenkseiten. Die kritische Website. IALANA Medientagung. Fundierte Medienkritik und Medienvertreter auf Tauchstation. Von Markus Klöckner. Verantwortlich Jens Berger. Medien enthalten dem Publikum zentrale Informationen vor und stellen Zusammenhänge interessengeleitet, einseitig, verkürzt und damit falsch dar. Es gibt keine Öffentlichkeit mehr, dafür eine Vielzahl von Teilöffentlichkeiten. Das Publikum ist schwach organisiert. Den strukturellen Schieflagen im Mediensystem muss schleunigst entgegengewirkt werden. Das waren nur einige der Erkenntnisse, die die Teilnehmer der Konferenz Krieg und Frieden in den Medien am vergangenen Wochenende diskutierten. Organisiert hatte die Veranstaltung, die in der Cross-Jugendkulturkirche Kassel stattfand, die Juristenvereinigung IALANA in Kooperation unter anderem mit dem Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau sowie der Evangelischen Kirche von Kurhessen und Waldeck. Die Veranstaltung, an der gut 350 Personen teilnahmen, stand unter der Frage: Kann man ein Leitbild Friedensjournalismus für eine der Wahrheit verpflichtete und deeskalierende Berichterstattung etablieren? Die Gräben zwischen Vertretern großer Medien und ihren Kritikern sind offenbar tief. Das ist eine ernüchternde Beobachtung, die man am Wochenende in Kassel hat machen können. Sie ergab sich allerdings nicht daraus, dass es bei der hochkarätig besetzten Konferenz, an der auch der Anstaltskabarettist Max Uthoff und die ehemalige ARD-Russland-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz teilnahmen, etwa zu wilden Wortgefechten zwischen etablierten Journalisten und Kritikern an ihrer Berichterstattung gekommen wäre. Dazu konnte es nämlich gar nicht kommen, denn laut Aussage der Veranstalter fanden sich trotz Einladung keine Vertreter großer etablierten Medien zu der Konferenz ein. Einige von ihnen, die als Referenten oder Diskussionspartner angefragt waren, seien unter anderem aus Angst vor Sanktionen innerhalb ihrer Medien nicht bereit gewesen, an der Konferenz teilzunehmen. Das ist einerseits wirklich erstaunlich, andererseits aber auch wieder nicht. Gewiss, mit einiger Naivität ließe sich die Frage aufwerfen, wie es sein kann, dass Medienvertreter, die sich mit Empörung über eine manchmal arg laute und teilweise beleidigende Medienkritik, wie sie etwa in den sozialen Medien zu finden ist, aufregen, trotzdem aber nicht bereit sind, sich an einen Tagungsort zu begeben, an dem es in jeder Hinsicht zivilisiert zugeht. Kluge und wohldurchdachte Referate, Podiumsteilnehmer, denen man schnell anmerkt, dass sie wissen, wovon sie sprechen. Ein Publikum, das den Eindruck macht, sehr gut informiert zu sein und das sich mit Medien und deren Berichterstattung offenkundig intensiv auseinandergesetzt hat. So gesehen lag in Kassel vor der Cross-Jugend-Kulturkirche 7 Gehminuten vom Kulturbahnhof entfernt der rote Teppich für jene Vertreter großer Medien aus, die meinen, dass die aktuelle Medienkritik im Kern unberechtigt sei und überwiegend mit falschen Annahmen und Behauptungen geführt werde. Die Bühne war bereit. Doch, wie angesprochen, es gibt noch ein andererseits. Bei Lichte betrachtet dürfte das Interesse von so manchem Vertreter der Leitmedien an einer sachlichen Diskussion mit ihren Kritikern etwa bei Null liegen. Zumindest liegt dieser Eindruck sehr nahe. Weder findet die Diskussion innerhalb der großen öffentlichen Diskursplätze der Polit-Talkshows statt, noch bisher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, an einem anderen Ort. Der Grund liegt nahe und das hat die Veranstaltung in Kassel in aller Deutlichkeit gezeigt. Es geht bei der gegenwärtigen Medienkritik nicht um Lappalien. Es geht nicht darum, dass irgendein Journalist oder irgendein Medium hin und wieder irgendeinen Fehler macht. Die Medienkritik, die spätestens seit der Ukraine-Krise immer lauter geworden ist und auch auf der Kasseler Konferenz zu Wort kam, durchdringt die Oberflächenwahrnehmung von Journalisten und Mediensystem. Genauso die Medienkritik in Kassel. Sie bot weder Platz für ein allgemeines Journalistenbashing, noch ging es ihr um eine pauschale Verurteilung oder gar um eine Verteufelung der Medien. Zugleich scheuten Referenten und Tagungsteilnehmer aber auch nicht davor zurück, Missstände klar und präzise zu benennen, Ursachen in den Blick zu nehmen und, wie der aus Genf angereiste Korrespondent der Taz, Andreas Zumach, provokante Vorschläge für Strukturveränderungen in den Medien zu präsentieren. Öffentlich-rechtliche Stiftungen für Zeitungen. Da war etwa der Leipziger Journalismusforscher Uwe Krüger. Mit seiner 2013 publizierten Dissertation, die sich mit den Netzwerken von Alpha-Journalisten auseinandersetzt, hat Krüger für einigen Wirbel in der Medienwelt gesorgt. Teile seiner Arbeit hatte gar die Anstalt übernommen, um auf die Verflechtungen von Spitzenjournalisten mit Denkfabriken und Elitezirkeln im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik aufmerksam zu machen. Das Eingebundensein von Spitzenjournalisten in Elitezirkeln, die etwa als Leitartikler die große Weltpolitik dem Leser interessengeleitet nahebringen, interessiert das Publikum. Das wurde aus der Resonanz auf seine Arbeit deutlich. Der Vortrag Krügers in Kassel war dem Thema gewidmet, woran man Propaganda erkennt. Krüger wollte, wie er zum Publikum sagte, Zitat, gleich mit der Tür ins Haus fallen, Zitat Ende, und führte eingangs die, Zitat, 10 Prinzipien der Kriegspropaganda an, wie sie Lord Arthur Ponsonby, ein britischer Politiker, Schriftsteller und Friedensaktivist, während des Ersten Weltkriegs erkannte, Zitat Ende. Erstens, wir wollen den Krieg nicht. Zweitens, das gegnerische Lager trägt die Verantwortung. Drittens, der Führer des Gegners ist ein Teufel. Viertens, wir kämpfen für eine gute Sache. Fünftens, der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen. Sechstens, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich. Siebtens, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Achtens, Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Neuntens, unsere Mission ist heilig und zehntens, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Ponsonbys Prinzipien zirkulieren seit geraumer Zeit im Internet, insbesondere auch im Zusammenhang mit den Spannungen, die es zwischen den NATO-Staaten und Russland gibt. Krügers Absicht wird im weiteren Verlauf des Vortrags deutlich. Ihm geht es, ganz im Sinne der Frage, die die Veranstalter für die Tagung aufgeworfen haben, darum, dass Mediennutzer ihre Sinne schärfen. Dabei unterlässt er als Kommunikationswissenschaftler auch nicht den Blick zu den Journalisten selbst und weist auf ihre schwierigen Arbeitsbedingungen hin. Krüger, der sein Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung absolvierte, widmet sich beispielhaft einem sehr interessanten Beitrag von Ulrich Wickert aus einem 1976 publizierten Buch. Wickert, der ehemalige Moderator der ARD-Tagesthemen, der später als Testimonial 2005 für den Werbespot der neoliberalen Du bist Deutschland-Kampagne Pate stand, beschrieb darin, so Krüger, Zitat, wie er als junger Redakteur des Politmagazins Monitor immer mal wieder für seine inhaltliche Hartnäckigkeit kritisiert wurde und wie sich dies auf seine journalistische Haltung allmählich auswirkte und darin niederschlug. 1976 habe er noch einmal das Manuskript seines Hörfunk-Features zur Hand genommen, das er 1970 geschrieben hatte. Der Titel lautete »Die bundesdeutsche Propagandamaschine«. Es ging um die Öffentlichkeit der Bundesregierung. Zitat Ende und Zitat Wickert. Bei der Lektüre stellte ich mit Erschrecken fest, dass ich heute das Thema wahrscheinlich milder und unkritischer beschrieben hätte. Innerhalb von 6 Jahren also hatten kleine Vorkommnisse meine Unbefangenheit beseitigt. Zitat Ende, Wickert, 1976, Seite 142. Am Rande sei angemerkt, die Ausführungen von Wickert untermauern den Verdacht, dass im Laufe der Zeit im journalistischen Feld ein Anpassungsprozess stattfindet. Dieser kann dazu führen, dass selbst kritische Journalisten oft genug so lange geschliffen werden, bis von den subversiven Momenten ihrer Kritik an Politik und Staat nicht mehr viel übrig bleibt. Uwe Krüger verwies ferner auf das Propagandamodell des US-amerikanischen Sprachwissenschaftlers Noam Chomsky und des Ökonomen Edward Herndon, die sich intensiv mit den Medien in ihrem Land auseinandergesetzt haben. Ihre wichtigste These, so Krüger, lautet, dass die Medien nicht alle Opfer von staatlicher Repression und Gewalt gleich behandeln, sondern zwischen wertvollen und wertlosen Opfern unterscheiden, je nachdem, ob die Gewalt von den USA, Kanada, anderen kapitalistischen Demokratien oder einem befreundeten Regime ausgeht oder aber von offiziellen Feindstaaten der USA. In den von Krüger präsentierten Zitaten Chomskys heißt es auch, dass sich bei Gräueltaten jener Länder, die mit den USA verbunden seien, in den Medien von den Journalisten ganz überwiegend eine länderspezifisch freundliche und damit einseitige Berichterstattung erwartet werde. Zitat: Wir erwarten unkritische Akzeptanz von bestimmten Prämissen, wenn es um uns und unsere Freunde geht, etwa, dass wir Frieden und Demokratie wollen, Terrorismus bekämpfen und die Wahrheit sagen, Prämissen, die bei Feindstaaten nicht angenommen werden. Zitat Ende. Mit anderen Worten also, die Medien mögen bitte dabei mithelfen, die Schandtaten der eigenen Regierung und des Militärs zu verdecken, während sie bei Verbrechen der Feindstaaten die gesamte Klaviatur des kritischen Journalismus spielen dürfen. Spielen bei Kriegen auch PR-Agenturen eine Rolle, die also einen Krieg promoten, sprich Propaganda für Regierungen betreiben? Fragte der Politikwissenschaftler Jörg Becker. Provokant formulierte er den Titel seines Vortrags »Wie die Public Relations Industrie mitregiert« und legte somit zugleich nahe, dass PR-Agenturen einen großen Einfluss bei der Politikgestaltung haben können. Einige von ihnen seien zu übermächtigen transnationalen Konzernen mutiert. Vier dieser gigantischen PR-Verbundsysteme dominierten die gesamte Welt der Werbung, der Public Relations, der Medien und des Consultings. Die US-amerikanische Omnicom-Gruppe, die englische WWP-Gruppe, die französische Publicis-Gruppe und die US-amerikanische Interpublic-Gruppe. Mit einem Jahresumsatz von geschätzten 7 bis 20 Milliarden US-Dollar übersteige dieser gar den Staatshaushalt einzelner Länder. 7 von ihm recherchierte Beispielfälle führt Becker an, in denen Staaten gezielt Werbeagenturen bei Kriegen um Unterstützung baten. Die sogenannte Brutkastenlüge, die 1990 von der PR-Agentur Hill & Knowlton erfunden wurde, ist einer davon. Sie war dabei behilflich, ein emotionales und politisches Klima zu schaffen, das es den USA erlauben sollte, militärisch gegen den Irak vorzugehen und dafür vorab eine Mehrheit im UN-Sicherheitsrat zu gewinnen. Becker resümiert, dass in Kriegen heute in weitem Maße PR-Agenturen und auch Medienanstalten nicht nur Produzenten und Vermittler von Bildern und Texten seien, sondern auch Kriegsakteure. Wie etwa ein etabliertes journalistisches Medium selbst zur Kriegspartei werden kann, illustrierte Becker an dem Beispiel des TV-Senders CNN. Dieser habe rechtzeitig vor der Landung der US-Truppen an einem Strand in Somalia 1992 einen Vertrag mit dem Pentagon geschlossen, sodass die TV-Übertragung dieser Truppenlandung nur bei ihm und in der Primetime stattfinden müsse, was dann vertragsgerecht auch geschah. Die Entwicklung in Sachen PR-Industrie vollziehe sich in einer Zeit, in der die bürgerliche Öffentlichkeit zunehmend zerfallen sei und nur noch Teilöffentlichkeiten vorhanden seien, so Becker. Auch Albrecht Müller, Gründer und Herausgeber der Nachdenkseiten, widmete sich in seinem Vortrag, Anmerkung der Redaktion, der komplette Vortrag von Albrecht Müller wird zeitnah auf den Nachdenkseiten veröffentlicht, dem Thema Propaganda. Wie können wir uns gegen eine Manipulation unserer Einstellungen, Überzeugungen und Meinungen schützen? Fragte er und wies auf häufig genutzte Methoden der Desinformation hin, die man erkennen, dokumentieren und kritisieren müsse. Zum Beispiel Weglassen und Verschweigen wichtiger Tatsachen, unzulässige Simplifizierung und Verkürzung historischer Zusammenhänge und Entwicklungen, einseitige Instrumentalisierung des Leidens von Opfern mit dem Ziel einer trickreichen, tendenziösen Beeinflussung der Gefühle der Leser und Zuschauer. Manipulationen, so Müller, sind vielfach eher auf der Tagesordnung als ehrliche Aussagen. Es gehe darum, Manipulationen in den Medien zu erkennen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass hinter den Versuchen der Beeinflussung vielfach ausgeklügelte Kampagnen stünden. Müller, der den Bundestagswahlkampf Willy Brandts von 1972 konzipierte und bis 1982 Chef der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes war, das zum Beispiel hinter der tendenziösen, weiterhin negativen Berichterstattung über Russland und Putin eine Kampagne stecke mit dem Ziel, das Land und den Präsidenten als Feindbild aufzubauen. Es werde das Zerrbild vermittelt, Zitat, Putin ist schuld am neu aufgebrochenen West-Ost-Konflikt. Putin ist unangenehm, reitet mit nacktem Oberkörper. Putin ist der Böse, sagt Müller im Staccato. Man müsse deshalb als kritischer Zeitgenosse in diesem Zusammenhang die imperialen und geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen des Westens sichtbar machen. Dabei könne man erkennen, dass, wenn von einem Regime-Change die Rede sei, es längst nicht immer um Menschenrechte und Demokratie gehe. Einen kritischen Blick auf die Medienberichterstattung zu Russland warf auch Gabriele Krone-Schmalz, die ehemalige Russland-Korrespondentin der ARD. Sie wurde im Zuge der Ukraine-Krise dafür bekannt, dass sie die Berichterstattung deutscher Medien kritisierte und davor warnte, Russland als Feind darzustellen. In Anlehnung an den Hamburger Völkerrechtler Professor Reinhard Merkel legte Krone-Schmalz präzise dar, dass, auch wenn es noch so häufig in den Medien anders zu lesen und zu hören sei, Russland die Krim nicht annektiert habe. Denn es sei keine gewaltsame Landnahme gewesen, anders als etwa das militärische Vorgehen des irakischen Diktators Saddam Hussein 1990 in Kuwait. Vielmehr habe eine Sezession, also eine Abspaltung eines Teils der Ukraine, mit Hilfe eines Referendums stattgefunden. Die Sezession habe zweifellos gegen die ukrainische Verfassung, nicht aber gegen das Völkerrecht verstoßen. Russland habe wegen dieser Verfassungswidrigkeit den Beitritt der Krim auch nicht ablehnen müssen. Denn die ukrainische Verfassung bindet Russland nicht. Dennoch sei das Handeln Russlands, jedenfalls seine militärische Präsenz auf der Krim außerhalb seiner Pachtgebiete, völkerrechtswidrig gewesen. Daraus folge aber nicht, dass die von dieser Militärpräsenz erst möglich gemachte Abspaltung der Krim null und nichtig sei und somit deren nachfolgender Beitritt zu Russland doch nichts anderes als eine maskierte Annexion sei. Krone-Schulz betonte, dass man von den Mediennutzern nicht erwarten könne, auf diese Unterscheidung von alleine zu kommen, aber von Journalisten müssten diese Zusammenhänge dargestellt werden. Sie schlug vor, das Verhältnis zu Russland wieder zu verbessern und zum Beispiel vordringlich auf einen engen Jugendaustausch auf allen möglichen Ebenen zu setzen. Die als Referenten eingeladenen ehemaligen Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks, NDR, Volker Bräutigam und Friedrich Klinkhammer legten den Fokus ihrer Tagungsbeiträge auf ein bekanntes deutsches Medium, die ARD-Tagesschau. Unter dem Titel »Können wir uns wehren? Was nützen Programmbeschwerden, Durchsetzung von Gegendarstellungen, gerichtliche einstweilige Anordnungen pp.« trugen beide mit trockenem Humor ihre Kritik an dem Medium vor. Seit der Ukraine-Krise haben Bräutigam und Klinkhammer nach eigenen Angaben über 400 Programmbeschwerden wegen unzureichender Berichterstattung in der Tagesschau eingereicht. Nicht einer habe der NDR-Rundfunkrat stattgegeben. Eigentlich, so Bräutigam, obläge es dem Rat, dass er einer seiner wichtigsten Aufgaben, die ihm der Rundfunkstaatsvertrag zuschreibe, nachkomme, sprich die Einhaltung der Programmrichtlinien zu überwachen. Im Programm müsse umfassend informiert werden, die Berichterstattung habe sachlich und wahrheitsgemäß zu sein, die Völkerverständigung müsse gefördert werden und sie müsse die Bürger zum selbstständigen Urteilen befähigen. Für beide Referenten steht nach ihren Erfahrungen fest, Zitat, »De facto bedient der Rat nur die Partikularinteressen von CDU und SPD mit allen schändlichen Konsequenzen fürs Programm«, Zitat Ende. Die Mitglieder des Rates tagten hinter verschlossenen Türen, erneut Zitat, »Ihre Sitzungen und deren Ergebnisse lassen Sie vom Management desselben Hauses organisieren und realisieren, dessen Produktqualität und Programmpolitik Sie eigentlich überwachen sollten.« Zitat Ende. Sichtlich schockiert war das Publikum, als Bräutigam am Beispiel einer mangelhaften Recherche darlegte, was die Motivation der beiden gefördert hat, so unermüdlich Programmbeschwerden an den Sender zu schicken. Bräutigam, der 21 Jahre beim NDR angestellt war, las die folgenden Zeilen vor. Zitat: Nahe bei Aleppo griffen Al-Qaida-Milizionäre einen palästinensischen Jungen auf. Er war 12 Jahre alt. Die Männer ernannten ihn zum Kindersoldaten Assads, fesselten ihn und warfen ihn auf einen Kleinlaster. Unter dem Gegröhle der Kumpanei riss einer dem Kind den Kopf zurück und säbelte ihm den Hals durch. Das ging nicht glatt, es dauerte etwas. Den Kopf, nachdem der endlich abgeschnitten war, warf der Mann achtlos beiseite. Den Kopf eines 12-jährigen Kindes. Zitat Ende. Nach dieser Schilderung fügte Bräutigam zum Publikum gewandt hinzu, um die Recherchedefizite deutlich zu machen, Zitat: Sie werden es nicht glauben. Von solchen Leuten bezog Volker Schwenk, Chef des ARD-Büros in Kairo, regelmäßig das Material für seine aktuellen Berichte über die Kämpfe im 1000 Kilometer entfernten Aleppo. Zitat Ende und Bräutigam weiter: Eigenrecherche in Aleppo, so heißt es verständnisheischend seitens der ARD, sei oft unmöglich, weil zu gefährlich. Das Fremdmaterial habe Schwenk jedoch immer äußerst sorgfältig geprüft. Ja, freilich. Zitat Ende. Uns wurde Angst und Bange, das sagte der Politik-Satiriker Max Uthoff, der ebenfalls bei der Veranstaltung auftrat im Hinblick auf die Berichterstattung zur Ukraine-Krise. Der Anstaltskabarettist, der zusammen mit Klaus von Wagner Monat für Monat ein Millionenpublikum an die Bildschirme lockt, sprach unter anderem mit den Moderatoren Daniela Dahn und Peter Becker darüber, wie er und von Wagner die Berichterstattung führender Leitmedien erlebt haben. Dies sei auch der Grund gewesen, dass sie in ihrer Nummer das Verhalten der Leitmedien aus einem Schützengraben dargestellt hätten. Dies sei zu dem Zeitpunkt notwendig gewesen, und zwar in der Dramatik, auch in der Hektik, die sie vermittelt, so Uthoff. Es sollte aussehen wie ein Kriegsfilm, weil damals, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, tatsächlich auch der Spiegel, die Zeit und andere unfassbar militärisch zu Werke gegangen sind. Der Spiegel vor allem, die alte Lanzer-Postille aus Hamburg, und auch die Zeit war da ganz vorn dabei. Fast müsse er der Springerpresse Respekt zollen vor der Fantasie und der Mühsal, die Welt und Bild an den Tag legten, um möglichst irgendwann dann doch mal einen Kriegsgrund gegen Putin zusammenzuzimmern. Uthoff zeigte aber auch Grund zur Freude auf, denn schon öfter sei es vorgekommen, dass Lehrer ihm und seinem Kabarettkollegen Klaus von Wagner eröffnet hätten, sie zeigten komplette Folgen der Anstalt auch in ihren Klassenzimmern und diskutierten darüber mit ihren Schülern, was uns freut wie Bolle, weil ich nicht glaube, dass wir subversiver wirken können als auf diese Art und Weise. Mit dem Begriff subversiv lieferte Uthoff vielleicht auch ein gutes Stichwort, um zu erklären, warum die Kasseler Medientagung der IALANA in der Berichterstattung augenscheinlich nicht vorgekommen ist. Eine Medienkritik, die, wie in der Veranstaltung gezeigt, mit Fachkenntnis in die Tiefe bohrt und auch nicht davor zurückscheut, herrschaftsnahe Wirklichkeitskonstruktionen in der Berichterstattung zu hinterfragen, verabscheut so mancher Alpha-Journalist. Subversion, hier verstanden als eine, im demokratischen Sinne, wahrlich kritische und nicht pseudokritische Hinterfragung von Politik und Gesellschaft. Das scheint für so manches Medium nicht notwendig. Das zeigt die Berichterstattung zu oft. Dort herrscht der Tenor vor: Uns geht es doch gut. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.